Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Unsere Zahl der Woche lautet 63%.
Unser Thema der Woche.
Wir beantworten einfach mal alle möglichen Fragen zu dem Schuldenpaket, das jetzt im Bundesrat auch abgestimmt wurde. Fangen wir einfach mal an, Sascha. Was hat denn jetzt eigentlich der Bundesrat beschlossen? Und warum musste überhaupt der Bundesrat nach dem Bundestag hier auch noch zustimmen?
Also und zwar ist es eine Grundgesetzänderung gewesen, weil es wurde technisch gesehen ja gar nicht über wirklich jetzt konkret Gelder, die müssten ja erstmal in ein Gesetz gegossen werden, sondern es geht darum, dass bestimmte Paragraphen der Schuldenbremse geändert wurden. Um das mal konkret zu formulieren, die Schuldenbremse besagt ja, dass man tatsächlich jetzt erstmal nach aktuellem Stand der Dinge vor der Gesetzesänderung nur 0,35% des Bruttoinlandsprodukts als Neuverschuldung machen darf. Ausnahmen waren eigentlich immer sowas wie Naturkatastrophen oder Notsituationen. Das hat man zum Beispiel bei Corona ja auch genutzt. So, und jetzt hat man ganz klar gesagt, dass man zum Beispiel auch nochmal das Thema Rüstung in der Form rausnehmen kann. Da hat man gesagt, 1% des Bruttoinlandsprodukts, also tatsächlich nochmal fast eine Verdreifachung des Ganzen für diesen Sonderbereich. Das zweite eben, dass man nochmal gesagt hat dann einen neuen Paragraphen geschaffen und gesagt, ja, es gibt jetzt nochmal die Möglichkeit, auch ein Sondervermögen für die Infrastruktur zu schaffen. Das ist quasi das, was man in der Form gemacht hat. Also man hat jetzt erstmal tatsächlich die Rahmenbedingungen in der Form dann gemacht, um dieses ganze Sondervermögen zu schaffen. Mhm. Ich finde das immer ganz faszinierend, dass in den Medien immer da stark darüber diskutiert wird, oh, das ist ja jetzt schon da. Nee, das ist es noch lange nicht. Also wir haben am Ende jetzt erstmal die Spielregeln geschaffen, um überhaupt das Geld überhaupt aufnehmen zu dürfen.
Ja, und du hast schon gesagt, Grundgesetzänderung, also wirklich tief in der Verfassung eingegriffen und genau deswegen reicht es eben auch nicht, dass da der Bundestag mit einer einfachen Mehrheit zustimmt, sondern erstmal im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit, die jetzt eben auch im Bundesrat notwendig war, also wo quasi ja die Länder vertreten sind. Der Bundesrat hat jetzt mit 53 Stimmen dafür gestimmt, notwendig waren 46 Stimmen. Es haben sich einige Bundesländer enthalten, beispielsweise Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Die meisten anderen Bundesländer haben eben dazu gestimmt, sodass das Gesetz jetzt durchgegangen ist. Und wie du auch gesagt hast, kommt jetzt erst der nächste Schritt, dass das Ganze dann ausgearbeitet wird. Und ja, diese Schuldenbremse, man da quasi, das war Artikel 109 und 115 des Grundgesetzes, die jetzt eben angepasst und überarbeitet wurden. Ja, und du hast schon das Sondervermögen angesprochen, Sascha. Einerseits hat man ja gesagt, was jetzt nicht im Sondervermögen ist, aber dass man mehr in Rüstung investieren möchte. Aber dieses Sondervermögen ist ja für Infrastruktur gedacht. Wie hoch ist das Sondervermögen und was ist eigentlich dieses sogenannte Sondervermögen?
Also das Sondervermögen beinhaltet quasi erstmal tatsächlich die Situation, dass man sagt, okay, bis zu 500 Millionen Euro quasi Klima- und Transformationsfonds, was man in der Form dann machen kann. Das gleiche auch nochmal für den Rüstungsbereich. Also das Ganze kann theoretisch bis 1 Billion Euro hochgehen, theoretisch. Muss man natürlich nochmal schauen, wie man das genau in der Form dann ausgestalten wird. Auch das sind natürlich Fragen, die dann nochmal kommen werden. Ich meine, es gibt ja sogar noch momentan keine klare Diskussion darüber, was denn überhaupt alles jetzt tatsächlich auch Infrastruktur ist. Ich meine, die SPD hat ja auch gesagt, Bildung ist auch eine Form der Infrastruktur, das würden sie gerne dafür noch nutzen. Also das sind natürlich all die Dinge, die jetzt in den Koalitionsverhandlungen genau ausgearbeitet werden müssen. Unstrittig ist natürlich da der Bereich, wobei so unstrittig ist er gar nicht, ist der Bereich natürlich Rüstung, weil da geht es natürlich auch darum, dass das Thema innere Sicherheit und Cybersecurity, also dieses ganze Bereich natürlich damit auch nochmal abgedeckt wird. Also deswegen, wie viel es dann genau werden wird, das wird dann die Zukunft natürlich auch nochmal ein Stück weit zeigen.
Ja, genau, das hat man sich da bei dem Rüstungsbereich auch ein bisschen offen gelassen. Du hast ja auch schon diese 1% erwähnt, das heißt alles bis 1% muss im Haushalt ganz normal berücksichtigt werden und alles darüber hinaus ist eben von dieser Schuldenbremse dann ausgenommen und da wird man dann sehen, wie weit man eben darüber hinaus denn gehen wird. Es wird immer von diesem Sondervermögen gesprochen, wenn man mal normal spricht, sage ich mal, würde man sagen, das sind eigentlich Schulden. Das heißt, für ein Paket von 500 Milliarden jetzt eben an Schuldenaufnahme, um das in Infrastruktur zu investieren. Ein bisschen was ändert sich ja auch für die Bundesländer und nicht nur für den Staat, für den Bund. Auch die Bundesländer haben in Zukunft eben auch eine Möglichkeit, eine Neuverschuldung zu machen. Bisher war es eben so, dass nur der Bund sich verschulden konnte und die Bundesländer mussten quasi eine schwarze Null haben. Und auch jetzt die Bundesländer können jetzt eben auch diese 0,35% an Neuverschuldung machen und auch aus diesen 500 Milliarden wird den Bundesländern da auch ein Teil, und zwar 100 Milliarden zur Verfügung gestellt, damit auch die Länder investieren können, weil ja für einige Sachen ist nicht der Bund zuständig, beispielsweise Thema Schulen und so weiter, da sind dann teilweise die Kommunen und die einzelnen Bundesländer für zuständig, sodass der Bund da eben auch den Ländern und den Kommunen unter die Arme greifen möchte. Jetzt ist natürlich die große Frage, Sascha, wie hat jetzt eigentlich die Börse auf dieses große Schuldenpaket reagiert?
Ich würde doch mal zumindest eine Ergänzung zu dem Punkt, den du eben gemacht hast, machen.
Ja, gerne.
Also ich glaube, das hast du gestellt hast, stimmt ja auch. Also es geht ja auch, dass die Bundesländer was machen wollen. Ich glaube aber auch, dass das ein Stück weit der Preis für das Zugeständnis im Bundesrat gewesen ist. Und ich glaube, stimmt, dass das auch natürlich dann den Bundesländern erlaubt, das eine oder andere in ihrer Agenda nochmal durchzubringen. Also ich glaube, so funktioniert unser politisches Spiel dabei. Das ist nicht nur so rein klar, dass das natürlich um die Verteidigungsausgaben geht, weil das ist natürlich absolut Bundessache und nicht Ländersache, ganz klar.
Ja, genauso wie man sich ja quasi diese 100 Milliarden oder die Zustimmung der Grünen ein bisschen erkauft hat, in Anführungsstrichen, unter anderem mit diesen 100 Milliarden, die jetzt in den Klima- und Transformationsfonds investiert werden. Das ist natürlich dann, wie du vollkommen zu Recht gesagt hast, politisches Kalkül oder politische Debatten, um da die Zustimmung zu erreichen. Genau, aber jetzt zur Börse, Sascha, wie hat die Börse reagiert?
Also ich fange mal an mit den etwas, ich sag mal, mit dem Bereich, den wir nicht immer im Fokus haben, sondern mit den Anleihenmärkten. Und zwar ist das, die Anleihenmärkte haben sehr krass reagiert. Also zum einen gab es einen unglaublich heftigen Renditeanstieg bei den deutschen Bundesanleihen. Also Ende Februar waren wir noch bei 2,4%, jetzt sind wir bei 2,8% für 10 Jahre. Und eine Sache ist noch bemerkenswerter, nicht nur der große Renditeanstieg, den wir gehabt haben, sondern auch die Tatsache, dass die sogenannten Spreads positiv wurden. Ich erkläre das mal kurz, was es bedeutet. Normalerweise ist es eigentlich immer so, dass man sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist der sicherste Schuldner der Welt oder eine der sichersten Schuldner der Welt mit. Die Zinsen, die die Bundesrepublik bezahlt muss, sind niedriger als die Zinsen, die man im Bankensystem oder im Finanzsystem bekommt. Also die sogenannten Swap-Sätze, die man dort hat. Das ist jetzt gedreht. Das heißt, es handelt sich jetzt man bekommt jetzt mehr Zinsen für die Bundesanleihe. Also das System der Swaps und der Banken wird jetzt tatsächlich als sicherer wahrgenommen, als jetzt tatsächlich das Geld in der Bundesrepublik anzulegen. Und das ist eigentlich eine Anomalie, die normalerweise nicht passieren wird. Das zeigt aber natürlich ein Stück weit auch so ein bisschen sich besorgniserregend, aber dass die Märkte absolut momentan in Bewegung sind und dass ganz, ganz viele Investoren natürlich momentan abwarten und genau schauen wollen, was die neuen Bundesanleihen für Renditen haben. Also der Kapitalmarkt bereitet sich schon auf diese riesige Schuldenaufnahme vor und das merkt man ganz, ganz massiv bei diesen Kursen auch dabei. Also für diejenigen, die Geld anlegen wollen, ist es momentan eine großartige Möglichkeit, jetzt Bundesanleihen zu kaufen. Also die sind so gut notiert wie lange nicht mehr und ich glaube, dass trotzdem die Bonität von Deutschland nach wie vor gut ist, weil vieles geht ja auch in die Wirtschaft und wird ja auch Wirtschaftswachstum fabrizieren, aber die Zinsen sind natürlich erstmal gestiegen. Das ist so ein bisschen so der eine Punkt dabei. Der Aktienmarkt, das ist als zweiter Markt, der hat richtig Party gemacht. Also gerade der DAX ist sicherlich einer der bestperformenden Indizes dieses Jahres. Seit Anfang des Jahres 15% im Plus. Und natürlich sehr stark getrieben auch durch die Rüstungsaktien. Also Rheinmetall natürlich einer der absoluten großen Gewinner dabei. Aber auch alles, was mit Industrie zu tun hat. Ich meine, gab jetzt tatsächlich auch ein paar Titel, die nicht im DAX gelistet sind. Sowas, also Zulieferbetriebe, die natürlich von diesem Bereich profitieren. Zum Beispiel Steyr Motors, die ja tatsächlich dann angekündigt haben oder wo festgestellt wurde, dass die natürlich Motoren bauen. Die Aktie hat teilweise bis zu 2000% zugelegt. Ganz übertrieben dabei. Aber auch andere Firmen, die so ein bisschen konservativer gestiegen ist. Deutz zum Beispiel, auch ein Motorhersteller, der in der Fertigung dabei ist, ganz massiv gestiegen. Aber auch alles, was so ein bisschen im Bereich Bau oder sowas ist, sowas wie eine Heidelberg Materials ist gut gelaufen. Und im europäischen Bereich solche Aktien wie Wienerberger oder Pohr, also Baustoffhersteller, die quasi dann alles, auch die Infrastrukturprojekte natürlich dann davon profitieren würden, die sind auch sehr, sehr gut gelaufen. Also kann man einfach nur sagen, die Börse feiert das Börsenpaket nochmal dabei. Und da wäre vielleicht auch der erste Punkt zur Vorsicht. Noch ist überhaupt gar nichts beschlossen. Noch haben wir gar keine Regierung. Vielleicht kommt die nächsten Tage, weiß man nicht genau. Aber am Ende tut die Börse momentan schon so, als sei das alles in trockenen Tüchern. Also sollte das jetzt tatsächlich doch nicht so kommen, dann wäre das sicherlich nochmal eine herbe Enttäuschung für die Börse.
Definitiv. Und da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, du hast schon gesagt, ne, die Schulden wurden jetzt beschlossen, aber müssen dann auch erstmal aufgenommen werden. Da stellt sich vielleicht der eine oder auch die Frage, wo kommt eigentlich das Geld her? Also wie kommt der Staat an das Geld und wo hat der Staat eigentlich die Schulden? Da zur kurzen Erläuterung ist es eben so, dass der Staat wie jetzt auch eine Privatperson einen Kredit aufnehmen kann und da geht man entweder zur Bank und sagt, gut, ich nehme da einen Kredit auf und der Staat macht das zum Teil auch, also wendet sich an Privatbanken oder gerade Kommunen oder Länder, die wenden sich dann natürlich auch an die örtlichen Banken zum Teil, aber gerade der Bund, der refinanziert sich auch am Kapitalmarkt, begibt also Bundesanleihen, das heißt auch eine Art von Krediten, wo der Bund eben sagt, ich möchte für 10 Jahre mir das Geld leihen und zahle dafür Zins X und nach 10 Jahren wird das Geld dann wieder zurückgezahlt an die Investoren. Warum investiert da jemand? Das ist ja auch immer die Frage. Da ist natürlich die Hoffnung, dass der deutsche Staat das Geld auf jeden Fall wieder zurückzahlen kann. Und du hast es auch schon gesagt, Sascha, noch ist Deutschland ja eines der bonitätsstärksten Länder der Welt mit einem Dreifach-A-Rating, sodass da die Hoffnung der Rückzahlung eben groß ist und man eben sagt, gut, die 2,8% beispielsweise für eine 10-jährige Bundesanleihe ist als jährliche Rendite gegebenenfalls ja ganz interessant. Und wenn man sich mal anguckt, wer sind denn eigentlich die größten Gläubiger der Bundesrepublik, dann sind das eben andere Zentralbanken, insbesondere Frankreich oder auch die USA. Das sind aber auch andere Privatbanken oder sonstige institutionelle Investoren, irgendwelche Versicherungen, die dann in diese Bundesanleihen investieren. Das heißt, da auch nochmal der Hintergrund. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, und das wird ja auch immer gesagt bei dieser Debatte, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die kommenden Generationen? Also was würdest du da sagen, Sascha? Was für Folgen hat jetzt dieser Renditeanstieg und was für Folgen hat jetzt dieses Schuldenpaket für die kommenden Generationen?
Also ich finde, unsere Berichterstattung ist eine absolute Katastrophe, was das Thema betrifft. Also Staaten funktionieren de facto nicht wie jetzt Privathaushalte. Also tatsächlich ist es so, dass unser ganzes System anders funktioniert als jetzt eine Privatbilanz. Man darf sich das nicht so vorstellen. Das Geld wird jetzt aufgenommen und oh Gott, ich muss das jetzt zurückzahlen. Das muss ich eigentlich tatsächlich gar nicht. Wenn das tatsächlich jetzt das Geld in die Infrastruktur gehen würde, oder stellen wir einfach mal, gute Schienensysteme bekommen würden, gute Brücken oder auch vielleicht ein gutes Glasfasernetz, was auch immer dann da alles da reinpacken würde, dann und dieser Ertrag über den 2,8% im Jahr liegen würde, dann würden wir ein sehr, sehr gutes Geschäft machen und hätten daraus dann tatsächlich eine gute Rendite erwirtschaftet und dann ist diese Verschuldung auch erstmal gar kein Problem, wenn man das genau in der Form betrachtet. Genau das gleiche für die Rüstung, wobei da muss man es natürlich ein bisschen anders betrachten. Es wird ja eher als konsumtive Maßnahme gesehen. Also ich gebe das Geld erstmal aus und ich habe keinen direkten Benefit. Jetzt würde ich eher die These aufstellen, dass wir in den letzten Jahren relativ naiv gewesen sind und eigentlich gar nichts in die Rüstung investiert haben und jetzt einfach so ein bisschen so einen Nachholeffekt haben der letzten Jahre, was wir dann haben. Da würde ich dann eher dann das Problem in den letzten Jahren sehen und nicht jetzt dabei. Also per se ist es jetzt erstmal ein Konjunkturprogramm und sicherlich schafft es auch Arbeitsplätze nicht so stark jetzt wie das Infrastrukturthema, also dauerhaft nachhaltig, aber zumindest führt es dazu, dass jetzt erstmal auch ein positiver Effekt entsteht. Viel, viel wichtiger ist gar nicht die Frage, wie viel Schulden wir aufnehmen, sondern dass es tatsächlich auch in sinnvolle Projekte geht, die auch selbsttragend sind und natürlich auch die Wirtschaft voranbringen. Dann ist dieses Schuldenpaket und auch die Verschuldung der nächsten Generation völlig unkritisch, weil wir ja ein besseres System haben. Wenn das jetzt tatsächlich verschwendet wird und da einfach nur schöne, teure Wahlgeschenke draus gemacht werden, dann ist es problematisch, weil wir irgendwann dann natürlich wirklich dann in der Situation sind, dass wir viel Geld raus zum Fenster rausgeschmissen haben und da nichts dabei gewesen ist. Das ist so ein bisschen die Fragestellung, nehme ich jetzt einen Kredit und kaufe mir ein Haus, das wäre sicherlich, ist ja erstmal Substanz erhalten, oder nehme ich den Kredit und mache eine schöne Urlaubsreise, die sicherlich auch schön und toll ist, aber irgendwie dann auch vorbei und dann am Ende natürlich keinen nachhaltigen bleibenden Effekt hatte. Und wenn der Staat wirklich dieses Geld so nutzt, wie ich baue ein schönes Haus, was auch irgendwie Substanz hat, dann ist das eine gute Sache. Wenn es einfach nur verballert wird das Geld, dann wäre das sehr, sehr schlecht für die kommenden Generationen.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie ich finde. Der kommt mir auch in den Debatten auch immer deutlich zu kurz, genau das, was du gerade dargestellt hast, wofür werden diese Schulden eigentlich verwendet? Und das weiß man eben heute auch noch nicht zu 100%, deswegen ist eine abschließende Beurteilung aus meiner Sicht auch noch zu früh, sondern eben die Frage, wird das jetzt sinnvoll eingesetzt und wird das auch für die notwendigen Zukunftsinvestitionen eingesetzt, die dieses Land braucht? Und das muss man ja auch nochmal sagen, dass wir uns wahrscheinlich alle jetzt im Nachgang gewünscht hätten, dass das schon vor ein paar Jahren passiert wäre, und zwar in der deutlichen Niedrigzinsphase, wo sich der Staat ja sogar teilweise für Negativzinsen hätte diese Kredite leihen können und da sogar noch quasi einen Ertrag mit erzielt hätte, wenn man Geld aufgenommen hätte. Aber da sieht man schon, hätte, das ist nicht passiert. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt eben teilweise diesen Nachholbedarf haben bei der Infrastruktur, bei dem Thema Rüstung, sodass jetzt eben die ganz große Frage ist, wird das auch wirklich sinnstiftend jetzt eingesetzt und für die Zukunft auch eingesetzt? Und das ist natürlich jetzt auch eine große Verantwortung der neuen Bundesregierung, dass man mit diesen Geldern da gut umgeht. Was man aber ja schon mal sagen kann, das eine ist immer die Schulden, das andere ist, hat das auch einen Effekt auf die Wirtschaftslage? Und da sieht man jetzt bei ersten Prognosen, beispielsweise vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass da die Prognosen schon zeigen, ja, das wird einen positiven Effekt auf das Wirtschaftswachstum haben. Und du hast das auch gerade schon dargestellt, ne? Diese Aufträge, die dann wiederum dafür sorgen, dass mehr Arbeitskräfte eingestellt werden, dass die können wiederum mehr konsumieren, also positive Effekte auch nachgelagert, von denen man sich jetzt natürlich erhofft, dass dann auch diese Schuldenquote nicht im gleichen Verhältnis einfach ansteigt. Aber jetzt auch nochmal die Frage, so man liest ja dann teilweise von Zahlen, das hatte ich eben nochmal geguckt, 2,53 Billionen Euro ist das die aktuelle Schuldenhöhe, das sind Schulden pro Kopf von 30.000 Euro. Ist Deutschland überschuldet, Sascha, und wie steht Deutschland da auch im europäischen und weltweiten Vergleich da?
Auch das ist ein Thema, wo man einfach nur ganz klar sagen kann, es macht absolut gar keinen Sinn, da überhaupt die Länder nur aufgrund der Schuldenhöhe miteinander zu vergleichen oder auch tatsächlich jetzt, wie viel vom Bruttoinlandsprodukt haben wir in Schulden. Das sind alles Kennzahlen, die man irgendwie sich angucken kann und die dann einen ja irgendwie auch als Normalsterblichen so ein bisschen erschrecken lassen. Aber ich kann einfach nur eine Sache ganz klar sagen. Wir haben viele Herausforderungen, Probleme, aber Schulden sind momentan nicht das Problem, die wir in Deutschland haben. Wir haben Staaten, also die sind deutlich höher verschuldet als wir. Sicherlich zum Beispiel auch eine große Nation zu nennen, Japan, die eine deutlich höhere Schuldenhöhe haben. Aber auch da ist es unkritisch, weil Japan tatsächlich natürlich die Schulden A im eigenen Land hat und B auch eine sehr gute Wirtschaft hat und eine der größten Volkswirtschaften der Welt ist, von der absoluten Schuldenhöhe das betrachtet. Auch die Amerikaner haben tatsächlich dann höhere Schulden, als wir sie haben. Aber auch da würde ich jetzt sagen, auch wenn der Donald Trump und Elon Musk jetzt das ein oder andere tun, um den Ruf in der Welt so ein bisschen zu zerstören, ist die Wirtschaft dort erstmal noch intakt, ganz klar. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Auch wir haben Herausforderungen, sicherlich mit der Automobilindustrie und gerade natürlich auch den Umbau unserer Industrie, mit den Misstrauen oder auch mit den europäischen Problemen, die momentan dabei sind. Trotzdem sind wir gut aufgestellt dabei. Also ich kann einfach nur wiederholen, was ich eben gesagt habe. Es ist völlig in Ordnung mit dieser Schuldenhöhe, dass wir die auch haben. 30.000 Euro pro Person sind jetzt auch erstmal, klingt erstmal super viel Geld, aber man muss ja auch gucken, da muss man fairerweise auch schauen, dass natürlich wir Universitäten haben, dass wir Straßen haben, dass wir eine Infrastruktur haben, dass wir ein Bildungssystem haben, dass wir auch ein Rechtssystem haben, was ganz gut funktioniert. Und das hat ja auch einen gewissen Wert. Also das müsste ich ja auf der anderen Seite mir auch anschauen, das zu bewerten. Also da habe ich jetzt keine konkreten Zahlen, wie viel Wert denn die freie Infrastruktur in Deutschland hätte. Ich würde aber die These aufstellen, wenn man da eine faire Rechnung hat, dass das über 30.000 Euro wäre. Also würde ich die These aufstellen, dass jeder Mensch in Deutschland tatsächlich sogar ein kleines Vermögen hat, wenn man es genau betrachten würde. Aber wie gesagt, ich kenne die Zahlen nicht genau. Das ist nur eine Schätzung von mir, was das Thema betrifft. Das sollte man aber bei solchen Gegenüberstellungen in der Presse zumindest auch nochmal hinterfragen, dass natürlich das, was wir mit diesen Schulden, der Schuldenausnahme der Vergangenheit schon geschaffen haben, natürlich auch einen gewissen Wert hat. Sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Und ich meine, sonst würden wir auch in der Zukunft keine neuen Erträge generieren können als Gesellschaft.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Vergleich und da passt auch an dieser Stelle unsere Zahl der Woche mit den 63%. Und zwar ist das die aktuelle Schuldenquote, weil wir haben jetzt eben auch eben die über die absolute Höhe der Schulden gesprochen, über die 2,5 Billionen, aber man muss es eben auch im Verhältnis setzen zu der Wirtschaftsleistung, und da sieht man eben die Schuldenquote von 63%, da steht Deutschland noch sehr gut da. Der europäische Schnitt liegt da, glaube ich, bei knapp über 80%. Wie du es auch schon gesagt hast, gibt es eben andere Länder, die deutlich über 100% haben, wie die USA, und ich glaube Japan sogar irgendwo 200 und noch mehr Prozent. Von daher, ja, immer das Verhältnis sehen. Was man aber natürlich sagen muss, dieses Schuldenpaket wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Schuldenquote steigt, weil eben nicht im gleichen Verhältnis Wirtschaftswachstum generiert werden kann. Von daher, ja.
Ich würde auch gerne nochmal ein anderes Beispiel nennen, und das nochmal, ja, gerade mit den, gerade wenn man Schuldenquoten, ein Beispiel, was du immer nennen kannst in der Form, ist zum Beispiel Bulgarien. Die liegen in der Schuldenquote momentan so bei 23-24%. Also sehr, sehr niedrig. Ich würde aber trotzdem nicht die These aufstellen, dass Bulgarien jetzt tatsächlich ein deutlich besserer, also von der Verschuldung oder von der Staatsfinanzseite her besser aufgestellt ist als Deutschland. Das sieht man zum Beispiel auch aus der Verzinsung heraus. Bulgarien muss deutlich mehr für seine Schulden bezahlen als Deutschland, obwohl sie deutlich weniger verschuldet sind, und muss auch deutlich mehr bezahlen als Japan, obwohl sie tatsächlich dann natürlich deutlich weniger stark verschuldet sind. Das ist eine Kennzahl, die allein betrachtet jetzt erstmal nichts sagt. Ich will jetzt auch, soll jetzt nicht irgendwie ein Bashing von Bulgarien sein, aber es zeigt einfach nur so ein bisschen, diese einzelne Kennzahl sagt absolut überhaupt nichts aus, wenn man sie sich mit der Gesamtwirtschaftskraft anguckt und natürlich auch den System, was dahinter steht, und den Wirtschaftssystem, was dahinter steht. Und das wird auch in Deutschland immer noch als sehr, sehr robust und stabil wahrgenommen, bei allen Problemen, die wir haben. Aber wir Deutschen sind sowieso so ein bisschen Weltmeister im Pessimismus und im Weltuntergang prophezeien. auch da würde ich mir ein bisschen mehr Optimismus und so ein bisschen mehr, oder zumindest Realismus wünschen und auch mal die Tatsachen sich anschauen, weil uns geht es immer noch verdammt gut als Land, auch wirtschaftlich.
Ja, das ist doch ein guter Schlusssatz. An der Stelle würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, dass wir mit diesem Fragen-Antworten-Spiel hier so ein bisschen aufklären konnten, auch zum Gesamtthema Sondervermögen, Grundgesetzanpassung, Schuldenpaket, Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Wenn ihr Fragen oder auch ein Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@sparkasse-bremen.de, und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis, und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.